taktlos. Das Musikmagazin von BR Klassik und der Neuen Musikzeitung.
Eine Frau, drei Instrumente, et voilà, das Orchester der Zukunft. Platz sparen, pflegeleicht und kostengünstig. Ich weiß gar nicht, Theo, was du eigentlich heute diskutieren willst, von wegen Orchesterschwund und so. Das ist doch die Lösung. Einer allein braucht keinen neuen Konzertsaal, ist bequem überall hin zu transportieren. Bei Bedarf lässt sich der Sound im Rechner dicker samplen, das Ganze kostet fast nichts. Und darüber hinaus könnten wir uns auch noch teuren Unterricht von Grund- bis Musikhochschule sparen, weil nicht mehr viele Musiker gebraucht werden. Dafür gibt es viele tolle neue Autobahnen.
Ah, ja, liebe Marleen, und wir singen in Zukunft nur noch Olé, 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 Olé und rasen uns auf den Mega-Highways hirntot, und aus dem Rest des einstigen Volkes der Dichter und Denker wird eines der sprach- und geistlosen Dumpfbacken. Herzlich willkommen zu Taktlos, Ausgabe 171. Unser Thema ist also heute das vielerorts zu beobachtende Orchestersterben. Und im krassen Unterschied zu dir, liebe Marleen, halte ich diese dummdreiste Kulturdemontage durchaus für ein Thema, über das wir uns mal unterhalten sollten. Am Mikrofon begrüßen Sie Theo Geißler.
Und Marleen Reichert, dann schließe ich mich halt mal an und begrüße ganz herzlich unseren ersten Gast. Diese Geigerin kann spielen, was sie will. Sie ist ein Glücksfall, hieß es jüngst in einer Konzertkritik über sie. Heidrun Sandmann ist Konzertmeisterin der Robert-Schumann-Philharmonie in Chemnitz und bejubelte Solistin. Schönen guten Abend, Frau Sandmann.
Guten Abend.
Sie können doch eigentlich bei solchen Kritiken sorglos in die Zukunft schauen und müssen sich da gar keinen Kopf machen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin in erster Linie nicht Solistin, gar nicht. Ich bin in erster Linie Konzertmeisterin. Ich bin Musikerin in einem Berufsorchester. Das bin ich wahnsinnig gerne. Ich liebe die Oper, ich liebe die Musik. Und mir vorzustellen, dass ich künftig nur noch solistisch tätig bin, das ist eine grausige Sache, wirklich.
Was bedeutet der Beruf als Konzertmeisterin, mal abgesehen vom Geldverdienen, für Sie?
Mal abgesehen vom, das war jetzt frech, also, sehen wir doch mal vom Geldverdienen komplett ab. Meinen Sie jetzt den Beruf Konzertmeisterin, soll ich mal sagen, was macht die eigentlich? Mhm. Ach so, Konzertmeister sein bedeutet, ein Bindeglied darzustellen zwischen dem Dirigenten und dem Orchester. Man denkt immer, der Dirigent steht halt da vorne und alle gucken hin, das war es. Das stimmt aber ganz so nicht. Man braucht seine Bindeglieder. Ich habe hinter mir zum Beispiel eine ganze Gruppe von ungefähr 14 bis 16 Geigen, die alle das Gleiche spielen. Ich sorge mit der Körperspannung, mit der Art, wie ich es angebe, dafür, dass alle zusammenspielen. Als Konzertmeister sorge ich dafür, dass das Klima einigermaßen stimmt, zumindest ist das anzustreben. Vorsichtig ausgedrückt, und bin das Sprachrohr eigentlich in den künstlerischen Belangen fürs Orchester.
Sie sind Musikerin mit Leib und Seele. Ja. Würden Sie diese Berufswahl Ihren drei Kindern auch empfehlen?
Nein.
Klare Antwort. Ein paar Gründe dafür werden wir sicher noch hören. Mit Nikolaus Ponte haben wir uns einen Menschen eingeladen, der gewissermaßen hinter den Kulissen die Fäden zieht. Er hat zwar auch Schauspiel und Gesang studiert, war beim österreichischen Rundfunk, hat sich dann aber schon recht bald für die administrative Seite entschieden. Er war 5 Jahre Referent des Generalsekretärs der Wiener Konzerthausgesellschaft und daneben Mitglied des Musikbeirats im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur. Glückliches Österreich. Seit September ist er Orchestermanager hier beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Guten Abend, Herr Pont.
Guten Abend.
Herr Pont, was trieb Sie von der holden Kunst, von den holden Künsten ins doch etwas graumäusigere Orchestermanagement?
Meine beschränkten künstlerischen Begabungen vermutlich in erster Linie.
Nicht zu bescheiden. Also.
Nein, also die künstlerische Seite am Beginn meiner Ausbildungs- und Berufslaufbahn war Liebhaberei, würde ich sagen, hat riesen Spaß gemacht, hat mir einen Eindruck vermittelt, was es sein und bedeuten könnte, künstlerisch auch beruflich tätig zu sein, aber es ist nie in den Bereich des der realistischen Möglichkeit gekommen. Also ich war vom Geldverdienen mit dem Künstlerischen ganz weit weg.
Wo liegt denn die besondere Herausforderung in der Betreuung eines so gesättelten Orchesters?
Die Herausforderung liegt wahrscheinlich mal darin, diesen Weg nicht zu verlassen und das Orchester nicht von diesem gesättelten Weg abzubringen, wenn ich gesättelt verstehen darf, als erfolgreich, gut in der musikalischen Szene unterwegs zu sein und vor allem auch ein größer werdendes Publikum anzusprechen. Da kann man im Management einiges falsch machen und das zu vermeiden ist mal, glaube ich, eine erste Maxime in diesem Bereich.
Können Sie sich auch vorstellen, in einem kleineren Apparat, in einem kleineren Orchester, wo Sie vielleicht mehr persönliche Gestaltungsfreiheit haben, zu arbeiten?
Könnte ich mir vorstellen. Im Moment denke ich aber darüber nicht so sehr nach. Das Umfeld, in dem ich mich jetzt bewege, ist ein, also für jemanden, der im Musikmanagement tätig ist, traumhaft. Es ist ein Orchester, das von einem unglaublichen Ehrgeiz geprägt ist. Das hat sicherlich geschichtliche Gründe, das hat aber natürlich auch mit den Persönlichkeiten zu tun, die sich in diesem Orchester finden. Es gibt hier auch im Bayerischen Rundfunk für das Orchester ein gutes Umfeld. Und ich glaube, dass die Herausforderung, sich mit den vielleicht etwas traditionelleren und berühmteren Namen in der Orchesterszene zu messen und zu zeigen, da sind wir auch, dass das die Motivation ist, die mit der ich arbeiten darf. Also so gesehen wünsche ich mir kein anderes Umfeld als dieses.
Aus Venedig stammt unser dritter Gast, Marco Comin. 3 Jahre stand er am Pult des Deutschen Nationaltheaters in Weimar, 5 im Staatstheater Kassel, bis er 2012 die Chefdirigentenstelle am Münchner Gärtnerplatztheater übernahm. Schönen guten Abend, Herr Comin.
Schönen guten Abend.
Zurzeit führen Sie ein Nomadenleben. Das Ensemble spielt an 6 verschiedenen Ausweichspielorten hier in München, weil das Gärtnerplatztheater saniert wird für satte 70 Millionen Euro. Aber München hat ja nun schon ein schönes, großes Opernhaus. Braucht es da ein zweites?
Auch mehr, meinetwegen. warum denn nicht? Also erstens ist das Staatstheater am Gärtnerplatz ein traditionsreiches Theater und also ist jetzt kein neues Haus oder kein neues Ensemble. Und zweitens, selbst wenn es das wäre, hätte ich wirklich nichts dagegen, dass man so viel Ensemble, so viel Theater, so viel Orchester wie möglich in der gleichen Stadt zusammenarbeiten. Musik ist vielleicht die einzige Szene, wo ich Konkurrenz in wirklich oft im positiven Sinne sehe. Also Konkurrenz im Sinne von sich gegenseitig zu inspirieren und versuchen, das noch eins draufzusetzen und das noch besser zu machen. Sich Gedanken machen, was habe ich jetzt letztens gemacht und wie kann ich das besser machen. Und das kommt durch, warum nicht, warum Konkurrenz? Mhm.
Wenn man sich mal anschaut, was Sie allein in dieser Saison schon über die Bühne gebracht haben, muss man feststellen, dass Sie ziemlich breit aufgestellt sind. Da steht Händels Oper Semele neben einer Wiener Operettengala, einer Bernstein-Gala und Mozarts Entführung, die vor einer Woche Premiere hatte. Wie wird man als Dirigent, als Ensemble diesem Stilmix gerecht?
Als Dirigent, ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gibt zwischen einem Dirigenten oder einem Musiker überhaupt, der ein Instrument spielt oder einen Sänger, weil ich glaube, Musik ist eine Sprache und mit so vielen Facetten und so vielen Möglichkeiten, die ist vor Jahrhunderten entstanden und warum denn nicht? Also wenn man sich zu Hause fühlt mit einer gewissen Epoche oder mit einem gewissen Komponisten oder mit einer mit verschiedenen Komponisten. Warum denn nicht? Ich glaube, wichtig ist immer, also bei mir ist es zumindest so, dass man nicht unbedingt etwas machen muss, wo man nicht hundertprozentig sicher ist. Da fühle ich mich zu Hause, dann nicht unbedingt, das mache ich super gut, weil das muss man auch nicht über sich selbst erzählen. Aber man muss sich auf jeden Fall zu Hause fühlen, muss man Lust drauf haben. Und warum denn nicht? Man muss sich schon natürlich sehr gut auskennen.
Gibt es bestimmte Favoriten?
Ja, sicher. Soll ich die alle hier nennen? Nein, nein, nein. Also ich habe eine Vorliebe für Barockmusik. Kann ich schon sagen, dass es fast meine erste Liebe war, als ich jünger war. Und aber das schließt natürlich andere Epochen überhaupt nicht aus. Also ich bin ein leidenschaftlicher Maler-Fan. Mhm. In der Oper von Verdi zu Tschaikowski. Also das ist, es gibt wirklich nichts, was uninteressant ist in keiner Epoche. Das ist das Tolle an unserem Beruf.
Also Barockmusik gibt es jetzt nicht bei Taktlos, aber wir haben natürlich wieder Live-Musik hier bei uns. Und wir haben Musikernachwuchs eingeladen. 4 junge Menschen, die ihre Freizeit als Teilnehmer beim Bayerischen Landesjugendorchester, diesem fabelhaften Instrument, verbringen. Und sie machen freiwillig auch noch als Streichquartett selber Musik und gemeinsam mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks spielen sie auch gelegentlich unter Maris Jansons, kann man sagen. Sie haben uns ein russisches Repertoire mitgebracht für die heutige Sendung. Und wir hören jetzt Philipp Jonas und Anne Schweigl Violine, Sarah Mittelbach Viola und Caroline Wieler Violoncello mit dem ersten Satz aus dem 2. Quartett von Alexander Borodin. Thank you.
Philipp Jonas und Anne Schweikl Violine, Sarah Mittelbach Viola und Caroline Bieler Violoncello mit dem ersten Satz aus dem zweiten Quartett von Alexander Borodin. Primarius Philipp Jonas ist Jungstudent an der Münchner Musikhochschule und will dann nach dem Abitur dort weiter studieren und Musiker werden. Philipp, Sie kommen ja nun aus einer Musikerfamilie. Ihr Vater ist Geiger, hat sein eigenes Salonorchester. Was zieht Sie denn besonders zu diesem Beruf? Sie haben ja nun ziemlich viel Einblick auch schon in den Betrieb.
Als Musiker?
Ja.
Ja, definitiv. Also, wie gesagt, in der Musikerfamilie bin ich natürlich mit der Musik aufgewachsen und ja, das war ganz klar. Bei uns im Haus hat immer jemand Musik gemacht und geübt. Und ich habe dann auch angefangen. Und ja, ich kann es auch nicht richtig beschreiben. Ich finde Musik einfach was sehr Schönes. Und ich könnte ohne Musik, glaube ich, so, das ginge gar nicht.
Sehen Sie Schwierigkeiten?
Schwierigkeiten? Mhm. Ja, es ist natürlich heutzutage viel Konkurrenz da. Also, aber sonst nicht so wirklich. Mhm.
Was würden Sie sich denn für die Jugend wünschen? Was würden Sie sich für Ihre Mitschüler wünschen? Ziehen die da immer so mit, wenn sie Musik machen? Finden die das klasse oder sind Sie eher ein Exot?
Also da würde ich sagen, bin ich definitiv eher der Exot, weil ich natürlich, ich habe einen ganz anderen Musikgeschmack als meine Mitschüler. Und ja, deswegen, ich glaube, also, dass die das oft nicht so verstehen, warum ich das wirklich mache, warum ich jeden Tag 3-4 Stunden übe. Das ist für die, das können die nicht wirklich nachvollziehen.
Umso wichtiger wäre es ja eigentlich, dass wir möglichst viele Orchester haben, die möglichst viel gute Musik transportieren. Gibt es diese blühenden Orchesterlandschaften bei uns noch? Unser Kulturstrukturanalytiker Dr. Martin Hufner hat sich auf die Spurensuche begeben. Und wir schauen mal nach, wo er Musikoasen oder verdurstende Klangkörper gefunden hat.
Alle reden vom Klimawandel. Es wird immer wärmer und die Wasserpegel steigen ständig an. In der Orchesterlandschaft Deutschlands ist es ähnlich, beziehungsweise umgekehrt. Einspartornados wüten in den Kämmerer- und Kultusministeriumsstuben und die Kulturpegel sinken kontinuierlich, während in Gebäuden feuchte Architekten- und Politikerträume Geld schneller verbrennt, als man es drucken kann. Die Orchestergräben veröden unterdessen, die Konzertsäle verkarsten. 1992 hatte das Vereinigte Deutschland allein über 170 kommunale Kulturorchester. Davon sind bis heute 37 infolge von Auflösungen und Fusionen weggefallen. Während man jedoch beim Klima hautnah die Veränderungen am eigenen Leib spürt, ist es bei dem Orchesterschwund anders. Die nicht mehr zu hörenden Orchester verschwinden ohne allzu großes Geschrabbel. Vor allem im Osten Deutschlands. Man hat angeblich genug andere Probleme. Da sind Orchester nur Ballast im Re-Education-Prozess. Und der Westen lernt es gerade auch. Was weg ist, das ist weg. Kulturabbau geht schnell. Widerstand ist zwecklos. Vielleicht aber retten uns die neuen Technologien. Es wird immer leichter, Orchester mit Mitteln der Technik nachzubauen, ganz ohne Gewerkschaften und Tarifverträge. Musiker dienen dann höchstens noch der Optik, so wie im Fernsehen. Playbacks und sogenannte Sound-Libraries machen es möglich. Die Musik im Kino kommt ja auch fast nur noch aus dem Lautsprecher. Folgerichtig werden manche Orchester-Events bereits in Kinos übertragen. Virtuelle Konzertsäle verbreiten sich mehr und mehr, Popcorn inklusive. Sagen wir es einmal andersherum. Bald hat jeder sein eigenes Orchester. Was will man denn mehr? Schöne neue Welt.
Tanzmusik taktlos auf BR Klassik und unser Thema ist heute der Orchesterschwund in Deutschland. Bei uns zu Gast sind die Konzertmeisterin der Robert-Schumann-Philharmonie Heidrun Sandmann, der Manager des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks Nikolaus Pont und der Chefdirigent des Staatstheaters am Kärntnerplatz Marco Kumin. Teilt die Expertenrunde die Einschätzung unseres Orchesterökotrophologen? Schweigen.
Wir wissen nicht, wer anfangen soll.
Wer mag? Sie haben es schon getan. Also los.
Ja, klar. Ich weiß, weil ich aus dem Osten komme, ist schon klar. Aber,
ist eine Bevorzugung.
Nein. Natürlich teilen wir diese Einschätzung. Das ist völlig klar. Gerade bei uns im Umkreis, also Chemnitz, liegt in der Nähe von Halle, wo es gerade ganz schlimm zugeht. Gera Altenburg ist ein fusioniertes Orchester, das also mittlerweile nach dem Willen, wenn es so geht, wie die Politik das gerne hätte, am Schluss nur noch so viele Musiker hat, wie sie vorher getrennt hatten, also sogar noch weniger. Das war eigentlich schon abzusehen, als diese Fusionitis begann. Haben wir überall gesagt, ihr müsst euch irgendwie dagegen wehren, wirklich wehret den Anfängen. Es fängt so an, dass man sagt, wow, wir haben dann in Halle 130 Mann Orchester, was können wir da machen? Was bleibt denn davon übrig?
Darf ich mal kurz zwischenfragen? Das klingt so harmlos, Fusion. Würden da richtig schöne Fingerchen ineinander greifen. Aber die Wahrheit ist doch, dass eigentlich zwei gestandene eigene Körper da zusammengebatzt werden.
Man kann sich nicht vorstellen, wie kompliziert das ist. Es gibt zum Beispiel eine Fusion, die ich ein bisschen mehr miterlebt habe als die anderen. Das ist Plau und Zwickau, was an sich schon wegen der Kulturräume ein wirkliches Problem ist, weil die sich manchmal mit der Finanzierung nicht einigen können. Die waren beide Theater, voll funktionierende Orchester. Dann wurde gesagt, okay, das geht nicht mehr. Also legen wir das zusammen, bespielen das künftig als Theater Plau und Zwickau. Die Fahrzeiten alleine schon, die man aufwenden muss. Man kann sich auf keinen Probenort einigen. Das ist schon Geschichte, die ist ja uferlos. Dann geht's weiter. Man legt ein Orchester zusammen. Auf einmal sind dort 7 Trompeter. Ja, man kann die ja nicht raussetzen. Was will man mit 7 Trompetern aber machen? Jetzt geht es darum, wir wollen alle Stellen erhalten, also müssen einige extrem auf Gehalt verzichten, andere wieder nicht. Dann, also man glaubt wirklich nicht, die Struktur funktioniert so einfach nicht, wie man sich das vorstellt. Das schmeißt man dann zusammen, dann funktioniert es. Das geht nicht.
Kann ich nur einverstanden sein. Das ist, es ist so. Es ist leider so. Man kann nicht jetzt in der Musik, in der Kunst, erstens kann man wirklich nicht so denken wie in anderen Bereichen, wie, Mathematik, Musik. Man sagt, ja, Musik ist Mathematik. Musik ist nicht Mathematik. Es ist nicht, dass zwei Orchester zweimal so kräftig oder so oder zweimal besser funktionieren als ein Orchester. Das ist einfach, das sind zwei Traditionen, sind zwei Vergangenheiten, zwei verschiedene Arten, zu musizieren, zu denken und zu leben. Und man soll jedem Orchester seinen Bereich lassen. Und jedes Orchester kann nur in seinem Bereich am besten funktionieren. Es wäre, als ob wir alle 2 Monate umziehen würden. Also, natürlich sind wir immer die gleichen Menschen, aber wir leben in unserem Habitat. Und das ist,
Herr Pont, würden Sie gern beim SWR arbeiten?
Im Moment, glaube ich, könnte mir der SWR keine wirklich attraktive Arbeitsstätte bieten. Das ist meine Überzeugung. Also ich kann mich nur meinen beiden Vorrednern anschließen. Es ist, und wie Sie es auch schon angedeutet haben, eine Fusion ist natürlich in erster Linie mal eine Zerstörung, bevor es irgendetwas anderes ist. Was sind denn Orchester? Orchester sind ja nicht einfach nur eine Gruppe von ein paar Musikern, die ein bisschen miteinander musizieren, sondern Orchester sind gewachsene Organismen mit ästhetischen Traditionen, mit Persönlichkeiten, mit einer Verbindung zu ihrem Publikum, zu ihrem lokalen Umfeld. Also da haben sich Traditionen auch entwickelt, vielleicht ganz auf ganz bestimmte Art und Weise in einer bestimmten Region, weil es dort vielleicht auch ein gemeinsames Atmen, ein gemeinsames ästhetisches Empfinden, was auch immer gibt. Also zu sagen, wir legen da jetzt aus Kostengründen was zusammen und dann kommt was Besseres raus danach, ist schlicht und einfach dumm.
sind die Künstler in unserer Gesellschaft so wenig wert, dass Rechner, Rendanten, Controller im Grunde genommen darüber bestimmen, wie kulturelle Äußerungen heutzutage nur noch stattfinden können. Erleben Sie das am eigenen Leib, Frau Sandmann?
Ich muss ehrlich sagen, zu der Frage, ob ich es meinen Kindern empfehlen würde, Musik zu machen, sage ich ganz entschieden nein, weil ich mich mittlerweile seit 15 Jahren dafür quasi entschuldigen muss, dass ich Geld dafür bekomme, dass ich Musik mache. Das muss man wirklich so sagen. Und das geht so vielen so. Die wirklich, man denkt immer, was macht ihr denn überhaupt? Ihr macht doch eigentlich gar nichts. Ihr geht dann abends mal zum Dienst und spielt da so ein bisschen Oper. Was macht ihr denn sonst noch? Also gibt es dieses schöne Buch, ne?
Wer sind diese Menschen, die Ihnen diese Frage stellen?
Das ist kurioserweise sogar auch das Publikum. Aber Sie haben vollkommen recht. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Das sind genau die, die nicht kommen. Mhm. Ne? Also die, die es fragen, sind die, die nicht kommen. Und die entscheiden es aber meistens leider auch. Und dazu kann ich dann auch nur sagen, es ist doch interessant, dass eine Leistung von denen bewertet wird, die es gar nicht können.
Naja, aber es fängt schon da an, wo man eine gewisse Ahnung erwarten würde, was Kultur ist und was zum Beispiel Studieren ist. Zum Beispiel, selbst wenn man eine Steuererklärung macht. Ich meine, ich habe mehrmals, und zwar vergeblich versucht, einem Steuerberater zu erklären, was ein Arbeitsort ist. Weil der hat immer gesagt, ja, zum Beispiel Arbeitszimmer und so weiter. Ja, wo arbeiten Sie? Ja, im Theater schon. Ja, dann ist es erledigt. Nein, das ist nicht erledigt. Weil die meiste Zeit arbeite ich zu Hause. Wie? Sie haben gerade gesagt, dass Sie im Theater arbeiten. Ja, aber zu Hause bereite ich mich vor, lerne ich. Also dann noch nicht im Theater. Das ist wirklich zum Verzweifeln. Und das ist natürlich, wenn ein Steuerberater so etwas nicht hundertprozentig verstehen kann, wie können wir erwarten, dass einfache, sage ich mal so, einfache Menschen wissen, was es heißt, sich vorzubereiten? Dass man jetzt, weil es auch um Geld geht, um die Monatskarte, so blöd gesagt, aber das muss auch belohnt werden.
Aber seid ihr da nicht selber schuld, indem ihr eure Leistung vielleicht nicht deutlich genug präsentiert? Indem er nicht klar macht, was ihr eigentlich schuftet im Vorfeld einer künstlerischen Hochleistung.
Wie stellen Sie sich das vor? Das ist interessant. Wie stellen Sie sich das denn vor jetzt? Wie soll man da jetzt schuften oder den Leuten das erklären? Ich kann natürlich jetzt so einen Politiker nehmen und sagen, leben Sie bitte mal eine Woche mit mir. Ja?
Und dann, ja, suchen Sie sich aber was Hübsches aus.
Aber es ist wirklich eine Frage. Sie fragen das so. Was soll man? Ich habe diese Antwort auch bekommen, sage ich. Von meiner Oberbürgermeisterin, als ich dann im Theater aufstand und sagte, also es ist interessant, dass die Politiker nicht wirklich kommen. Man hat das Gefühl, man ist hier gar nicht gewünscht oder so weiter. Und dann sagte sie, ja, Sie müssen halt ein bisschen mehr machen. Also, ich bin Musikerin, das habe ich studiert. Ich spiele seit 42 Jahren Geige. Ich bin kein Manager, das habe ich nicht studiert. Ich habe auch nichts mit der Werbung am Hut. Also das ist nicht meine Aufgabe.
Es gehört auch nicht zu unseren Aufgaben, den Leuten zu erklären, wie schwer etwas ist oder wie lange wir uns vorbereiten. Im Gegenteil, lustigerweise, weil wenn ein Musiker, sei er Sänger oder Dirigent oder Geiger, weiß ich nicht was, wenn ein Musiker das Gefühl einem Publikum gibt, dass das, was er macht, völlig natürlich geschieht, ohne Reibungen, ohne Schwierigkeiten. Das ist genau das Ziel eines Musikers. Natürlich, bei gewissen Komponisten ist besonders schwierig, wie was war Schubert, Mozart, das sind die schwierigsten unter diesem Gesichtspunkt. Aber wenn das Publikum, ich glaube, wenn das Publikum das Gefühl hat, ein Musiker hat sich wirklich große Mühe gegeben, das zu liefern, was er, da hat der Musiker was falsch gemacht.
Was auch hübsch, ja, das Publikum geht raus, habe ich auch schon erlebt. Boah, der hat geschwitzt.
Genau.
Das ist natürlich kein Leistungskriterium.
Aber das ist ja auch nicht die einzige Aufgabe eines Orchesters, nicht? Also ich meine, Sie haben ja auch einen bildungspolitischen Auftrag. Dann ist ein Orchester ja auch oft pädagogisch unterwegs. Also Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks hat eine Akademie. Herr Pont?
Ja, also dieser Auftrag ist, glaube ich, gar nicht so weit weg von dem, was wir gerade besprochen haben. Ich gebe Ihnen natürlich absolut recht, ab dem Moment, wo man im Publikum sitzt und das Gefühl hat, das, was der da macht, ist richtig schwer, hat man verloren, vermutlich, als Künstler mit dem, was man eigentlich möchte, nämlich besondere emotionale Zustände herstellen, die man als ganz besonders empfindet. Also eigentlich nicht drüber nachzudenken, was da jetzt dahinter steht, sondern etwas auf sich wirken lassen und nicht genau zu wissen, was es eigentlich ist und es dabei zu genießen. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch heute hinter die Kulissen blicken zu lassen. Das kann jetzt natürlich nicht beim 24-Stunden verfolgen im Arbeitsalltag, im Überalltag einer Musikerin sein. Aber als Kollektive, als Zugehen auf Publikum zeigen, der Philipp Jonas, der gerade zu uns gesprochen hat, das sehen jetzt unsere Zuhörer nicht, aber das ist ein ganz normaler, ganz normal aussehender junger Mann mit einer Kapuzenweste. Und wenn er nicht seine Geige in der Hand hätte, dann würde er mit Sicherheit von niemandem irgendwie als Exot empfunden werden. Ja? Und ich glaube, manchmal ist es auch wichtig, dass wir uns aus dem Frack und Abendkleid, aus der Identität mal verabschieden und auch zeigen, hoppla, da sind Menschen, die einen wunderbaren Beruf gelernt haben, die aber sonst nicht etwas sind, was unantastbar ist oder unangreifbar ist. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass es zu unserer Arbeit heute gehört, umso mehr.
Wie weit kann man denn ein Sinfonieorchester zusammenstutzen, dass es noch einen Sinn macht?
Wie weit kann man eine Fußballmannschaft zusammenstutzen?
Ja, auf drei Leute, die können dann auf ein Tor schießen.
Ja, aber das wird wahrscheinlich für den Zuseher, für die Fans wenig attraktiv sein nach einiger Zeit.
Ja.
Also, oder vielleicht, wenn man schon den Fußball vergleicht, der natürlich irgendwie auch an vielen Stellen hinkt, aber wir haben vorher über die Orchesterfusion gesprochen. Also zwei Fußballmannschaften zusammenzuführen mit 11 Weltklasse-Spielern oder 16 Weltklasse-Spielern und dann sind es plötzlich 32 und dann zu glauben, es kommt eine noch viel bessere Mannschaft raus, ist natürlich eine völlige Illusion.
Machen wir Musik?
Machen wir Musik, ja. Unsere vier jungen Musiker, die spielen uns jetzt aus dem ersten Streichquartett von Dmitri Schostakowitsch den ersten Satz.
Thank you.
Philipp Jonas, Anne Schweigl, Sarah Mittelbach und Caroline Wiener mit dem ersten Satz aus dem ersten Streichquartett von Dmitri Schostakowitsch. Und jetzt Jennifer Güzel mit den Meldungen aus der Welt des Guten, Wahren und Schönen.
Taktlos die Nachrichten.
Bonn. Mit scharfen Worten versuchen Vertreter der Bonner Piratenpartei, die Umwidmung des Kulturetats in Mittel für den Breitensport voranzutreiben. Theater, Oper und Orchester sollen dicht gemacht werden. Mit dem frei werdenden Geld könne ein 3x3 Kilometer großes Volksschwimmbad finanziert und immer wieder auch desinfiziert werden, auf dem eine mit 10 Sozialwohnungen und einer Parteizentrale ausgebaute Piratenkogge bequem Platz und Hafen fände. Die Apartments würden mit VDSL, Internet und Home Sound Centern ausgestattet, um eine umfassende musikalische Vollversorgung zu gewährleisten. Hannover. Der Landesrechnungshof Niedersachsen bemängelt in seinem aktuellen Bericht die Ausstattung der Orchester des Landes. Es sei überhaupt nicht einzusehen, dass in einem Orchester zahlreiche Instrumente mehr als einfach besetzt würden, etwa bei den Streichern. Gewöhnlich spielten die restlichen Musiker schließlich die gleiche Stimme. Eine Verschwendung sondergleichen, die den Tatbestand einer kulturellen Steuerhinterziehung erfülle. Das Einsparpotenzial durch die Reduktion der Orchester sei immens und könne in sinnvolle Projekte investiert werden, wie etwa die nötige Aufstockung von Politikerdiäten oder die Ausrüstung der Polizeieinsatzkräfte mit Stalinorgeln. München. Auch der Bayerische Rechnungshof bemängelt die Steuergeldverschwendung im Musiktheaterbereich. Mit geringem Aufwand ließen sich beispielsweise Opern von Wagner oder Verdi auf knapp eine Stunde Spielzeit reduzieren, ohne dass Handlung und Musik litten. In Bayreuth wäre es somit möglich, pro Abend das gleiche Werk dreimal nacheinander aufzuführen, die Anzahl der Besucher entsprechend zu verdreifachen und damit sogar Gewinne einzufahren. Auch für die Infrastruktur wäre dies vorteilhaft. Bessere Auslastung von Speiselokalen, Hotels und Parkplätzen wären ökonomisch erfreulich die Folge. Berlin. Die FDP stellt sich auch musikpolitisch neu auf. In Rückbesinnung auf unseren alten Kernwert, die Freiheit eben, fordern wir die Befreiung unserer Sinfonieorchester von militant stabschwingenden Geschmacksdiktatoren, den sogenannten Dirigenten, so Parteichef Lindner in der O2 Arena VIP Lounge während eines Tote-Hosen-Konzertes. Da sitzen vor allem bei den Bratschen bestausgebildete Musikexpertinnen und Experten und haben fast nichts zu tun. Also rauf aufs Pult, diskutieren, abstimmen und stimmen. Riedenburg. Für die im Rohbau befindliche Staatsoper Audi Ingolstadt, ein Geschenk von Landesvater Seehofer an seinen Wahlkreis, komponiert der erfahrene Musikbiograf Franz Hummel ein Eröffnungssingspiel mit dem Titel »Hier kommt der Horst«, weil wegen der üppigen kommunikationstechnischen Ausstattung der Ministerpräsidentenloge fast kein Etat mehr für Künstlergagen übrig ist, beschränkt sich Hummel bei der Instrumentierung auf eine Drehorgel. Es spielen und singen die Solisten des Feuerwehrchores Ohu 2.
Sie hören das Musikmagazin taktlos live auf BR Klassik und bei uns geht es heute um die Orchesterschmelze hier in Deutschland. Bei uns im Studio sind Marco Kumin, Chefdirigent des Staatstheaters am Gärtnerplatz, Heidrun Sandmann, Konzertmeisterin der Robert-Schumann-Philharmonie und Nikolaus Pont, Manager des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Frau Sandmann sagte vorhin, wehrt euch dagegen. Kann man sich denn gegen eine Fusion wehren?
Also das ist eine schwierige Frage. Das kann ich nicht beantworten, ob man sich gegen eine Fusion wehren kann. Wehren muss man sich aber, in welcher Hinsicht auch immer. Ich glaube, wir brauchen im Bereich Kultur eine friedliche Revolution.
Sie haben einen scharfen Brief an die Abgeordneten des Deutschen Bundestags geschrieben. Gab es da entsprechend kompetente Antworten?
Es gab Antworten, was ich sehr gut finde, um das vorauszuschicken, weil man wirklich das Gefühl hat, man muss jetzt einfach mal auch was sagen und nicht immer nur etwas mit sich machen lassen. Haben wir, ich glaube, es waren 860 Briefe, also an jeden einzelnen Bundestagsabgeordneten, an jeden einzelnen im Sächsischen Landtag, an jeden einzelnen bei uns in Chemnitz geschickt. Und haben auch von den Fraktionen Antworten bekommen. Interessanterweise, also der Satz, den ich am wichtigsten finde, es gibt tolle Sätze und der Bundestag sagt auch unbedingt, Kultur ist ganz wichtig, muss im Staatsziel verankert werden, muss ganz klar sein, dass das besser finanziert wird, die Kommunen müssen besser ausgestattet werden. Und einer hat geschrieben, danke, wir brauchen auch die Kulturschaffenden, die sich äußern, damit wir eine entsprechende Politik machen können. Und ich glaube, das stimmt. Wer in Berlin sitzt, hat keine Ahnung. Und das ist ihm auch nicht anzulasten, was in Mecklenburg-Vorpommern passiert. Das ist einfach so.
10.000 in der Deutschen Orchestervereinigung versammelte Musiker stürmen den Reichstag und geben ein Dauerkonzert von vielleicht 48 Stunden, natürlich wechseln die sich ein bisschen ab. Und dabei wird vielleicht der eine oder andere Politikerbesuch verhindert. Und wären das so Ansätze?
Das meinen Sie ja selber nicht ernst.
Doch!
Das ist natürlich einfach. Nein, natürlich sind das überhaupt keine Ansätze. Aber ich glaube, klar zu machen, was wir eigentlich leisten und wofür wir als ja wirklich Kulturschaffende, es ist ja nicht nur das, es sind die Theater, die Sänger, die Tänzer, die Maler, die Bildhauer. Es ist ja sehr, sehr viel mehr, als nur über die Musiker zu sprechen. Und Musikschullehrer zum Beispiel, Musikschullehrer, die wirklich ganz miserabel aufgestellt sind. Dabei ist der Zulauf so groß wie nie. Diese Leute alle, wirklich, ich kann nur sagen, schreibt die Briefe, bombardiert die Leute, bombardiert sie einfach. Mehr kann man nicht tun, aber das sollte man auch tun.
Mich würde es mal interessieren, wie ist denn eigentlich die Nachfrage? Immer weniger Menschen gehen in den Konzertsaal, stimmt das? Herr Pront, können Sie das beobachten?
Ich kann, also mich begleitet seit 20 Jahren, seit ich in dem Bereich arbeite, immer wieder das Argument oder die Suggestion, das Publikum stirbt aus. Mhm. Ich kann es nur nicht beobachten. Also die Menschen, die ich heute im Konzertsaal sehe, sind nicht 20 Jahre älter oder schon verstorben im Vergleich zu dem, was ich vor 20 Jahren in Konzertsälen gesehen habe. Vielleicht hatte ich Glück, weil ich einen Großteil meines Lebens in zwei Städten verbracht habe, in Wien und in München, wo die klassische Musik sehr gut positioniert ist. Das muss man einfach sagen. Also ich glaube, dass es doch zwei Städte sind, wo tatsächlich der Publikumszulauf, die Abonnement-Tradition einfach sehr verwurzelt sind. Und ich habe Schulkollegen von mir, denen ich nie zugetraut hätte, dass sie irgendwann mal in Orchesterkonzerte gehen und unlängst waren Klassentreffen und da sitzen noch ganz jung gebliebene 40-Jährige und erzählen mir, dass sie durch ihre Freundinnen bzw. Ehefrauen jetzt erstmals dazu gebracht wurden, ein Konzertabonnement zu kaufen. Und ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut und noch mehr darüber, dass sie dann gesagt haben, eigentlich gefällt mir das richtig gut. Die Antwort auf Ihre Frage ist aus meiner Sicht nein. Ich glaube, dass wir noch nie ein mehrheitsfähiges, also mit einer mehrheitsfähigen Sache zu tun hatten. Wir werden nie 60% der Bevölkerung erreichen, die in klassische Konzerte regelmäßig geht. Ich glaube, das muss man auch mal akzeptieren. Was man aber nicht tun sollte, man sollte nicht in Bequemlichkeit verfallen und man muss genau das, wovon Sie gesprochen haben, nämlich diesen Proteststurm, den muss man natürlich durch zahlreiche Aktivitäten so breit machen wie möglich. Also ich will eigentlich, dass das Publikum protestiert, ich will, dass Schüler protestieren, die mal mit einem Orchester in Kontakt gekommen sind und gesehen haben, hoppla, das ist eigentlich eine tolle Sache. Ja? Und das müssen wir natürlich motivieren. Große Herausforderung, aber ich halte es nicht für unmöglich.
Auf der anderen Seite die Quote als Intendant, die Quantität als einziges Messinstrument für Erfolg, das ist doch, wenn man es weiterdenkt, das Ende der Qualität und dann auch der qualitätvollen Musik.
Die Quote, welche Quote meinen Sie?
Die Zuhörerquote.
Also da würde ich Ihnen gerne aus meiner persönlichen beruflichen Perspektive heraus widersprechen. Ich glaube, der Grund, warum die Abonnementzahlen meines Orchesters sich in den letzten 10 Jahren verdreifacht haben, von 4.000 auf über 11.000, liegt vor allem daran, dass hier auch unter der Leitung eines sehr charismatischen und immer 150% gebenden Chefdirigenten, dass die Qualität der Grund war, warum die Quote besser geworden ist. Also ich sehe da keinen Widerspruch, im Gegenteil.
Wie ist es in einer nicht ganz so reichen, satten Stadt wie Chemnitz? Wie ist da die Publikumsentwicklung?
Ich kann das auch nur bestätigen. Schon vor 20 Jahren wurde mir gesagt, unser Publikum ist überaltert und es ist heute noch genauso alt, wie es vor 20 Jahren war. Also es wächst einfach auf jeden Fall nach. Und wir können auch nicht feststellen, dass sich das irgendwie schwindet. Es ist interessant, dass ein Politiker dann oft schon mal gerne sagt, das brauchen wir doch nicht, das braucht keiner. Und mich stimmt das immer so ein bisschen bedenklich, weil ich glaube, ja, warum braucht man das? Warum braucht man überhaupt die Kunst? Gerade Musik oder auch die Malerei lehrt einen, wenn man genau, also den Geist einfach anstrengt. Man kann und sich nicht berieseln lässt wie so ein Kaufhaus. Dann lehrt es einen, auch mal andere Dinge zu hören, also auf andere Dinge zu hören. Oder die Welt auch mal mit anderen Augen zu sehen. Einfach kreativ zu werden in dem, was man sieht und was man hört. Und das ist das Entscheidende. Solche Menschen brauchen wir. Dafür brauchen wir die Kunst. Denn wer das hört oder anders hört, der hört dann auch mal, weiß nicht, den Wind in den Bäumen. Und wer das hört, wie das klingt, der wird viel weniger bereit sein, den Wald abzuholzen. Das ist die logische Konsequenz. Deswegen brauchen wir das ganz dringend. Und nicht nur in den Ballungsgebieten, wo die Wälder nicht sind, sondern dann auch dort draußen in Mecklenburg-Vorpommern, wo es jetzt also einen kompletten Kahlschlag gibt. Wir brauchen es einfach.
Ich glaube, es gibt heutzutage ein grundsätzliches Problem, was die Basis ist, glaube ich, so der Ursprung von diesem von unserem jetzigen Problem, worüber wir jetzt diskutieren, und zwar Kunst und die aussterbende Kunst und so weiter. Und zwar, man redet nicht mehr so viel über, man unterschätzt heute viel mehr die Seele eines Menschen. Ich glaube, das ist ganz der Punkt, genau. Weil alles, was wichtig ist für die Seele, hat unmittelbar, unbedingt mit der Kunst zu tun, mit Philosophie, und das ist eine man ist ein anderer Mensch, wenn man gewisse Sachen von der Kunst, sei es jetzt Malerei oder Musik oder Kultur überhaupt, wenn man mit diesen Aspekten, wenn man sich beschäftigt mit diesen Aspekten, sei es jetzt als Musiker, also auf einer Seite oder als Zuhörer von der anderen Seite, man lernt sich selber besser kennen. Man lernt mehr über seine eigenen Gefühle. Und das übertragen jetzt auf Generationen, auf Jahre, ist es nicht logisch, dass wenn man so weiter denkt und macht, dass der Mensch immer besser wird? Also ich bin fest davon überzeugt.
Jedenfalls reicher wird.
Reicher?
Auf eine ganz andere Art und Weise.
Ja, aber genau auf die Weise, die wir unbedingt brauchen.
Es ist natürlich jetzt parteiisch, wenn Sie uns fragen. Weil es wäre, als ob Sie jetzt einen Arzt fragen würden, wie wichtig ist eine gesunde Diät, eine gesunde Ernährung.
Wir treten in Ihre Partei ein.
Also stecken wir unser Geld nicht in Autobahnen, sondern in die Kultur, in die Kunst, in die Musik. Die Orchesterschmelze war unser Thema heute in Taktlos. Vielen Dank an unsere Gäste, die Konzertmeisterin der Robert-Schumann-Philharmonie Heidrun Sandmann, den Chefdirigenten des Münchner Gärtnerplatztheaters Marco Kumin und den Manager unseres Symphonieorchesters Nikolaus Pont.
Ja, vielen Dank auch an unser Team in der Sendetechnik Gerd Wiechow und Fabian Zweck, Regie Christoph C. Stechbart und Redaktion Alexandra Maria Dielitz. Nachhören oder als Podcast downloaden können Sie die Sendung wie immer unter nmz.de/taktlos. Allerdings neuerdings ab morgen früh und auch dann kontinuierlich für 7 Tage im Webportal von BR Klassik. Wie gesagt, 7 Tage lang gut abzurufen und gut zu finden.
Da finden Sie dann auch Informationen zu unserem nächsten Thema. Wir denken am 6. März über wahre Musik nach und über Musik als Ware. Am Mikrofon verabschieden sich Marlene Reichert
und Theo Geißler. Und unser junges Streichquartett vom Bayerischen Landesjugendorchester spielt uns jetzt das Andante Cantabile aus dem ersten Streichquartett von Peter Tschaikowski. Wir wünschen einen schönen Abend. Ja.